Ganz herzlichen Dank der Band für dieses umfassende Glaubensbekenntnis, das ihr gesungen habt. Es ist gut, wenn man als Prediger auf der Bühne steht, dass man nicht alleine das aussagt und bekennt, was die Veranstalter gerne hier in der Region weitergeben wollen. Da kommt einer da aus Mittelhessen hierher und der hält große Reden. Aber wenn Leute von euch selber hier vorne stehen und die nächsten Tage soll das nicht nur im Lied, sondern dass einige aus dem Ort selber zu Wort kommen, immer wieder passieren, dass Leute sich zu Jesus bekennen. Und umfassend deshalb, weil es ja das evangelische, apostolische Glaubensbekenntnis ist, das ja in vielen Kirchen Sonntag für Sonntag oder bei bestimmten Anlässen aufgesagt wird. Davon sind ja nicht alle, die eine Kirche besuchen, überzeugt. Und manche murmeln an gewissen Stellen, da geht es dann um die Jungfrau und so. Das ist dennoch alles sind wesentliche Bestandteile des christlichen Glaubens. Auch wenn die Rede vom Heiligen Geist ist, wie wir gerade gehört haben. Im Jugendmagazin des Spiegel ist jüngst von einem der Autoren gefordert worden, Pfingsten als Feiertag abzuschaffen. Was Pfingsten bedeutet, weiß nur noch der Papst, so hat er geschrieben. Und er hat ja nicht ganz unrecht, wenn du so auf die Straße gehst. Wir haben das vergangenes Wochenende mal versucht. Ich war in Schleswig-Holstein für einige Tage über Pfingsten und wir haben mal unterschiedlichste Leute befragt, was denn eigentlich Pfingsten bedeutet. Das ist ein freier Tag. Das nimmt man natürlich gern, aber was der Hintergrund ist, das wissen tatsächlich viele nicht. So, also es gibt ein bisschen Nachholbedarf, was diese ganzen Themen, die wir gerade so angerissen haben in diesem Lied betreffen. Deswegen ist es gut, dass Sie da sind und dass Sie sich Zeit nehmen wollen, über solche wichtigen Fragen, die mit unserem Verhältnis zu Gott zu tun haben, sich damit auseinanderzusetzen, nicht nur in den Vorträgen mit dabei zu sitzen und zuzuhören, sondern danach auch das Gespräch zu suchen. Dazu möchte ich Sie jetzt schon einladen. Ich möchte das allabendlich tun. Wir haben hier vorne so einen Stuhlkreis und ich stehe allabendlich zur Verfügung. Wenn Sie Rückfragen haben zu dem, was ich sage, wenn Sie ganz anderer Meinung sind oder wenn Sie reagieren wollen auf das, was hier gesagt worden ist und sagen, ich möchte das umsetzen, dann lade ich Sie herzlich ein. Ich würde mich sehr freuen, einige hier aus Weitefeld persönlich näher kennenzulernen und mit Ihnen über das auch ganz individuell und persönlich ins Gespräch zu kommen. Vielleicht überzeugen Sie mich dieser Tage davon, dass in Weitefeld die Welt noch in Ordnung ist. Wenn man so im Eingangstrailer sieht, wie da so über den Ort so ein Überblick verschafft wird, dann hast du den Eindruck, alles friedlich. Da kannst du natürlich nicht hinter die Kulissen gucken oder durch die Dachziegel hindurch, wie es in den Häusern aussieht, das kann ich nicht beurteilen. Aber in so manchen ländlichen Gegenden hat man den Eindruck, die sind so ein bisschen abgeschieden von der großen, weiten und bösen Welt und da ist im Großen und Ganzen die Welt noch in Ordnung. In unserer Gesellschaft, stelle ich fest, geht es vielen Leuten schlecht. Viele kommen nicht klar mit diesem Leben. Viele fühlen sich überfordert. Und das zeigt sich in der jungen Generation an Selbstverletzungen und Essstörungen und so, was da alles anfällt, an Verhaltensauffälligkeiten. Gerade in der jungen Generation, mit der ich ja nun viele Jahre zu tun hatte, kommen viele nicht zurecht und fühlen sich überfordert. Vielleicht zum Teil aufgrund der ständigen Erreichbarkeit, dass unglaublich viele Einflüsse auf den jungen Menschen heute einströmen. Viele halten auch dem Leistungsdruck heute nicht mehr stand, halten die permanente Erreichbarkeit der Einflüsse nicht aus. Die sozialen Netze halten nicht und manche Freundschaft auch nicht. Das Leben will einfach nicht halten, was man sich davon versprochen hat. Und Tausende halten sich pro Jahr die Pistole an den Kopf. Das ist leider bittere Realität. Und wenn du so, wie ich das vorhin gesagt habe, mit unseren Bussen durch die gerade größeren Städte unseres Landes tourst, dann lernst du so manche gescheiterte Existenz kennen. Und das geht einem manchmal durch und durch.
Und was die Sache noch schlimmer macht, ist, dass andere, die auf der Sonnenseite des Lebens stehen, die Not derer im Schatten kalt lässt. Dass da manchmal so eine Riesenkluft ist. Da sind die einen und da sind die anderen und manch einer ist sich zu gut, sich irgendwie reinzuknien. Manch einer hat viel Grund, dankbar zu sein, aber die, die klagen, die lassen sie irgendwie einfach am Rande stehen. So geht es auch einem gewissen Simon und den möchte ich Ihnen vorstellen. Von dem ist in der Bibel die Rede im Lukas-Evangelium Kapitel 7. Er bat ihn, Jesus nämlich, er war einer der Pharisäer, Simon sein Name, er bittet Jesus, dass er mit ihm essen möge. Und er ging in das Haus des Pharisäers Jesus und er legte sich zu Tisch. Und an jenem Tisch kommt dieses Thema der sozialen Unterschiede und derer, denen es schlecht geht im Vergleich zu denen, denen es eigentlich gut geht. An jenem Tisch kommt das Thema auf denselben. So, ein Pharisäer ist dieser Mann und damit gehört Simon zu einer betont frommen Gruppierung im Judentum. Pharisäer sind die, die sich abgesondert haben, die sich gerade so von dieser Welt ein bisschen distanzieren, nicht aufgrund der dörflichen Gegend, wo sie leben, sondern ihrer religiösen Überzeugung. Das waren Leute, die das Erbe der Väter, die Gesetze und Traditionen hochhalten. Und Simon und seine strengen Rotstift-Parteigenossen, die nämlich überall die Fehler der anderen gesehen haben, dieser Simon und seine Kollegen sind mäßig beliebt und stark abgehoben. Sie denken in Klassen, sich in Menschen außerhalb ihrer von der Tora bestimmten Identität einzufühlen, das fällt diesem Simon schwer. Empathie ist für ihn nicht nur wegen des Griechischen ein Fremdwort. Nun, diese Pharisäer sind auch dafür bekannt, dass sie auf den Straßen beten. So entlarvt es Jesus mal, dass er sagt, damit sie von den Leuten gesehen werden. Also sehr fromm und dann in aller Öffentlichkeit zeigen sie, wie gottessüchtig sie doch sind. Und sie beten also vor aller Augen. Nun, auf der Straße beten, das macht auch dieser hier. Im Vorbeigehen spricht er diesen Rabbi aus Nazareth mit Namen Jesus an. Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast. Das ist sein Gebet auf der Straße. Und der Gebetene, also Jesus, er nimmt die Einladung an, denn Gott wohnt da, wo man ihn einlädt. Gott drängt sich niemandem auf, aber wo sich Türen öffnen und wo Menschen bereit sind, ich möchte etwas mit Gott zu tun haben, wie mir ein junger Mann gesagt hat, ich habe einfach mal so gebetet, Gott, ich möchte dich kennenlernen. Da antwortet Gott auf irgendeine Art und Weise. Er ging da gerade in der Nähe von Ravensburg durch einen Park und fand, als er das gerade so gebetet hatte, im Gras ein Buchzeichen aus Papier, so in Kreuzform, das hob er auf und da standen die Worte drauf, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Und er wusste, das ist irgendwie ein Hinweis von Gott. Ich kann dir nicht versprechen, dass wenn du dich in dieser Weise öffnest, dass das immer in Papierform kommt. In dem Falle von Holger war das so. Aber wer Gott sucht und wer nach Gott fragt, der wird Antworten bekommen auf diese oder jene Weise. Davon bin ich überzeugt, wer es aufrichtig meint. Nun, jetzt möchte ich Ihnen vorlesen, wie dieser Text denn nun weitergeht. Also Jesus ist eingeladen und dann heißt es, in derselben Stadt lebte eine Frau, die als Prostituierte bekannt war. Als sie hörte, dass Jesus bei dem Pharisäer eingeladen war, kam sie mit einem Fläschchen voll kostbarem Salböl. Weinend trat sie an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus lag, und ihre Tränen fielen auf seine Füße. Mit ihren Haaren trocknete sie ihm die Füße ab, bedeckte sie mit Küssen und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, sagte er sich, wenn dieser Mensch wirklich ein Prophet wäre, wüsste er, was für eine das ist, von der er sich da anfassen lässt. Er müsste wissen, dass sie eine Hure ist. Nun, ob wir mit dem Zug unterwegs sind oder ob wir bei so einem Straßenfest wie meine Familie heute sich, wo man sich unter die Leute mischt, oder ob man im Restaurant sitzt. Menschen beäugen andere ja mit größtem Interesse. Es geht Ihnen wahrscheinlich auch so, wenn also eine größere Ansammlung von Menschen da ist. Es ist doch höchst spannend zu sehen, wie unterschiedlich diese Leute sind. Und dann guckt man manchmal, was ist an denen besonders und so. Und manchmal wird aus dem Beobachten ein Verachten, aus dem Beobachten ein Verachten. Nicht so bei Jesus. Er bedauerte seine Zeitgenossen oft viel mehr. Manchmal ging es ihm zu Herzen zu sehen, dass da Menschen sind, die nicht so sind, wie sie sein sollten und die selber unter ihrer Situation leiden. Und er bedauerte sie dafür, dass sie umherliefen wie Schafe, die keinen Hirten haben. So wird es im Matthäus-Evangelium Kapitel 9 einmal gesagt. Er war darüber traurig. Sie sind orientierungslos, wie Schafe ohne Hirten. Was würde er heute wohl sagen in unserer Zeit, denen gegenüber, die so durchs Leben torkeln, die sich zuballern, die sich ritzen, die sich in Hassklicken zusammenrotten und die zum Großteil auch zu lange gewartet haben auf freundliche Worte von jemandem? Mit welchen Augen siehst du Menschen? Mit welchen Augen siehst du Menschen? Jesus hatte auf der Couch die Füße hochgelegt, so tat man das damals beim Essen. Und auf einmal fängt jemand an, diese zu bearbeiten. Simon hatte die Tür für Jesus auf, aber dann ganz offensichtlich nicht wieder zugemacht, weil bei Festmahlen damals war auch der Zutritt für neugierige Zuhörer oder Zuschauer gestattet. Das war so, wenn so ein prominenter Gast im Haus war, dass gerne die Nachbarn und so dazukommen konnten. Damals war man nicht so ganz so abgeschottet, wie man das heute ist. Das war eine in anderem Sinne, wie wir das Wort gebrauchen, eine offene Gesellschaft. Da haben die Generationen viel mehr miteinander zu tun gehabt und das Miteinander war viel intensiver. Und so wird diese Frau hineingekommen sein in das Haus von Simon, diese Sünderin. Wahrscheinlich hatte sie die Sünde zu ihrem Gewerbe gemacht. Nun, Füße kennt die Frau zu Genüge. Sie schleicht nämlich immer mit gesenktem Kopf durch die Straßen, um nicht die abfälligen Blicke der anderen Leute im Ort sehen zu müssen. Sie kennt Füße von Weitem, solche, die einen großen Bogen um sie machen. Und sie kennt auch Füße aus der Nähe, solche, die zertreten, was nach Dreck aussieht. Nun, der Text verrät nicht allzu viel über diese Frau. Wir wissen noch nicht mal, wie sie heißt, aber der Text zeigt uns eine Sünderin, die auf die Knie geht und Jesus seine Füße küsst. Noch nicht so lange her, da war ich in Dillenburg, unserer Heimatstadt, eingeladen zu einem parlamentarischen Abend. Der Bürgermeister und der Stadtverordnetenvorsitzende hatten eingeladen, hatten ehrenamtlich engagierte Mitbürger ausgezeichnet. Ein Mitglied des Hessischen Landtags war da und verlieh Urkunden und Ehrennadeln des Ministerpräsidenten. Hinterher gab es ein feudales Buffet, also der Abend hat sich wirklich gelohnt. Das Ganze war ein würdevoll feierlicher Rahmen. Jetzt stellen wir uns einmal vor, mitten in eine so feine Gesellschaft platzt plötzlich so eine Frau wie die hier hinein. Eng anliegende und tief ausgeschnittene Bluse, ein kurzer Rock oder ist es ein Gürtel, man weiß es nicht so genau. Stilettos unter den Füßen und diese schrille Person stolpert da so quer durch den Saal. Und dann geht sie direkt auf diesen Landtagsabgeordneten zu, wirft sich ihm in die Arme und legt ihren Kopf an seine Brust. Und dann flüstert sie sowas, was man so halblaut hört: Ich will für immer dein sein. Und dann fängt sie an, seine Schultern zu massieren und auf einmal weint sie auch noch, aus welchem Grund auch immer. Wimperntusche läuft ihr die Wangen hinunter. Jeder ist erstarrt. Wie peinlich ist das denn? Aber anstatt sie abzuweisen, hält der Politiker sie dann im Arm und sagt so etwas wie, du bist mein, das darf doch nicht wahr sein. Man könnte ja denken, dass er ein Kunde von ihr ist. Simon beobachtet Jesus kopfschüttelnd, so eine Sittenlosigkeit. Also ich versuche das Ganze mal so in so eine Situation hinein zu transportieren, die wir uns vorstellen können. Das war ein Skandal, der sich im Haus des Simons abgespielt hat. Und anscheinend stimmt es, so denkt Simon, was die Leute von Jesus sagen. Sie bezeichnen ihn nämlich als einen Fresser und einen Weinsäufer, als einen Freund von Zöllnern und Sündern. Zöllner, das war ein Synonym für einen Banditen und Sünder, das spricht für sich. Und mit so einem Gesindel hat sich Jesus abgegeben. Das ist ein Vers, der sich unmittelbar vor dem Text, den wir eben gelesen haben, in der Bibel findet. So beschimpften die Leute zum Teil Jesus. Jesus hatte nicht nur Freunde, es gab viele, die sehr kritisch Jesus gegenüber dastanden. Nun, Simon als Vertreter der High Society ist hinsichtlich seiner sozialen Kontakte wählerisch. Und da trennt er für ihn interessante Menschen sauber von solchen, die ihm gestohlen bleiben können. Und bei Jesus, da ist er sich bis zu diesem Moment nicht so ganz sicher, wohin gehört. Wie gesagt, es gab solche und solche Meinungen über Jesus. Die Auffassung war alles andere als einheitlich und so sucht Simon vielleicht gerade so seine Position. Vielleicht war das der Grund, warum er ihn eingeladen hatte, um diesem Mann einfach mal auf den Zahn zu fühlen. Ja, es stimmt. Jesus nimmt viele Gelegenheiten wahr und an manchen Gelagen teil. Er hat keine Berührungsängste, pflegt Umgang in allen möglichen und unmöglichen Kreisen. Viele lieben ihn, andere wie Simon sind skeptisch. Ich erkenne das an, dass Simon ihn eingeladen hat. Es ist gut, dass er sich selbst ein Bild machen will. Das empfehle ich jedem, der von Jesus hört, dass man sich nicht beeinflussen lässt von Leuten, die von Jesus reden. Lassen sich auch nicht beeinflussen von dem, was ich hier allabendlich die nächsten Tage vorhabe zu sagen, sondern prüfen Sie das sehr genau, machen Sie sich selbst ein Bild. Es wird im Lukas-Evangelium von einem Mann berichtet, der heißt Zachäus, auch so ein Zöllner, ein Sünder, ein verachteter Mann in Jericho. Und der, weil er ein bisschen klein war von der Körpergröße her, ging auf einen Baum, stieg auf einen Baum, weil so viele Menschen die Straßen säumten, um sich einen direkten Blick auf Jesus zu ermöglichen. Das ist genau das, was ich Ihnen empfehlen möchte. Denn es gibt so viele, die sind durch die Masse manipuliert. So wie die Masse denkt, so muss es auch sein. Und wenn viele heute sagen, Pfingsten kannst du abschalten, das ist alles Schnee von gestern. Wir sind in einer modernen Gesellschaft, diese alten christlichen Traditionen, die brauchen wir nicht mehr. Dann schließt man sich so stillschweigend zu einer Meinung an. So viele können ja nicht irren und so. Machen Sie es so wie dieser Zachäus und machen Sie sich selber ein Bild. Und auch wie dieser Simon, der Jesus eingeladen hat, um ihn kennenzulernen. Nun, diese unzüchtige Person macht Simon seine Einschätzung einfach. Diese geschmacklose Szene am Ende des Polsters, auf dem Jesus liegt, scheint die Frage, ob dieser ein Prophet sei, eindeutig negativ zu beantworten. Innerlich ist Simon vermutlich dabei, Jesus in so einen Ordner Menschen, die mich nicht weiter interessieren, abzulegen. Und in genau diesem Moment spricht Jesus Simon an und sagt zu ihm, Simon, ich muss dir etwas sagen. Simon, da ist etwas, das ich gerne klären möchte. Und dann lesen wir jetzt hier im 7. Kapitel mal noch ein wenig weiter. Da sprach Jesus zu ihm, ich muss mit dir reden. Simon sagte, Lehrer, bitte sprich. Und dann Vers 41, Jesus begann, zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Silberstücke, der andere 50. Weil keiner von ihnen zahlen konnte, erließ er beiden ihre Schulden. Welcher von ihnen wird ihm wohl dankbarer sein? Simon antwortete, ich nehme an, der ihm mehr geschuldet hat. Du hast recht, sagte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, sieh diese Frau an. Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für die Füße gereicht. Sie aber hat mir die Füße mit Tränen gewaschen und mit ihren Haaren abgetrocknet. Du gabst mir keinen Kuss zur Begrüßung. Sie aber hat nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat mit kostbarem Öl meine Füße gesalbt. Darum sage ich dir, ihre große Schuld ist ihr vergeben worden. Eben deshalb hat sie mir so viel Liebe erwiesen. Wem wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Da sagte Jesus zu der Frau, deine Schuld ist dir vergeben. Die anderen Gäste fragten einander, was ist das für ein Mensch, dass er sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau, dein Vertrauen hat dich gerettet. Geh in Frieden. Wenn dieser ein Prophet wäre, so hat Simon überlegt, und umgehend kriegt er einen Beweis für die prophetische Gabe von Jesus, denn Jesus liest seine Gedanken und gibt darauf eine exakte Antwort mit dieser Beispielgeschichte, die er hier erzählt. Zwei arme Schlucker, so Jesus, hatten Schulden, der eine 500 Denare, der andere 50. So ein Denar, ein Silbergroschen, war weniger als ein Euro wert und war der Tagesverdienst eines normalen durchschnittlichen Arbeiters, also ein Euro am Tag. Da sagen Sie, Sie würden schlecht verdienen. Nun, weil Ihre Konten überzogen waren, konnten Sie nicht zahlen. Und darum erließ der Verleiher beiden die Schuld. Mit dieser Geschichte gibt Jesus Simon zunächst einmal recht. Es gibt tatsächlich einen Unterschied zwischen dir und dieser Frau, sagt Jesus. Sie hat eine Menge Schuld auf sich geladen, ein Vielfaches von dem, was man dir anlasten kann. Aber das ist gar nicht das, worauf es ankommt. Es ist ja schön, Simon, wenn du dein Leben im Griff hast und wenn du dir wenig zu Schulden kommen lässt, aber du bist darüber gleichgültig geworden. Und ich glaube, das ist vielfach ein Problem auch bei uns. Es geht uns einigermaßen, du kannst dich nicht beschweren und dann hast du so dein familiäres Umfeld. Man ist ja da auch ziemlich gefordert, auch als Großeltern und so. Und schon vergessen wir, was um uns herum passiert. Der Friedensnobelpreisträger Elie Wiesel, vor 3 Jahren verstorben, er hat einmal gesagt, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Weißt du, von Hassern kannst du wenigstens irgendwie eine Reaktion erwarten. Ein Hasser, der wird dir deutlich sagen, dass er dich nicht leiden kann. Aber Gleichgültigkeit, Ignoranz, das ist verletzend. Das ist ja so, als wenn du überhaupt nicht existieren würdest. Du wirst einfach übergangen. Und so macht es Simon, der beschimpft die Frau nicht, der schmeißt sie nicht raus, obwohl das halt recht gewesen wäre, sondern er schaut einfach über sie hinweg, ignoriert sie, ja, nimmt sie als Anlass, Jesus zu unterstellen, dass er wohl kein Prophet ist, aber die Frau selber wird von ihm nicht angesprochen und nicht als Mensch geachtet, und das ist schlimmer als Hass. Ja, draußen in der Welt, in bestimmten Vierteln unserer Großstädte, da gibt es Verbrechen und Gewalt. Und das ist grausam. Wenn du so manche Meldung liest, kannst du nur den Kopf schütteln. Aber drin, in den Häusern der Elite, selbst innerhalb unserer Kirchen und auch Freikirchen, wirken oftmals nicht weniger niedere Energien und Triebe, nämlich diese Gleichgültigkeit. Und eine gewisse Bequemlichkeit. Es geht uns gut so und wir machen uns ungern die Finger schmutzig an denen, die eben ein wenig schmutzig sind. Und es gibt so etwas wie Undankbarkeit. Und das ist nicht weniger grausam. Ich will auch mal ein Gleichnis versuchen, qualitativ nicht zu vergleichen mit dem, was Jesus erzählt hat, aber ich erzähle mal von 2 Ehepaaren, Meyers und Schulzes, die wohnen beide im selben Dorf. Nach ein paar Jahren trennen sich die Meyers und es kommt zur Scheidung. Sie haben auf dem Gebiet der Liebe versagt. Dementsprechend fühlen sie sich auch schlecht, als Versager eben. Schulzes führen eine mehr oder weniger harmonische Ehe. Es steht also 1:0 für die, die an ihrem Trauversprechen festhalten. 1:0. Als Schulzes allerdings von der Scheidung erfahren, ihrer Nachbarn oder einige Häuser weiter, da sind sie derart empört, dass sie über die Meyers herziehen und so einen hässlichen Tratsch lostreten. Kennst du das aus dem Dorf, einem der Ortsteile hier? Wird es wahrscheinlich bei euch genauso wie bei uns in Dillenburg-Manderbach geben. Jetzt aber haben die beiden auf dem Gebiet der Liebe mindestens genauso versagt. Und ich möchte sagen, 1:1. Was ich sagen will, ist, Lieblosigkeit ist Lieblosigkeit. Ehescheidung verletzt Gottes Gebot, ganz ohne Frage. Aber negatives Reden verletzt ebenso Gottes Gebot. Lies mal Jakobus Kapitel 4, wo es heißt, redet nicht schlecht übereinander. Das brandmarkt Menschen. Manchmal geht es so weit, dass Leute wegziehen wollen oder müssen, und sie tun es zum Teil, weil sie einfach keinen Fuß mehr auf den Boden bekommen, weil ihr Ruf so schlecht geworden ist, aufgrund von Gerüchten und von Tratsch und dem hinter dem Rücken reden über Menschen. Du Simon, du bist so selbstgefällig, dass du jedes Interesse am anderen verlernt hast. Du hast mir kein Wasser für die Füße gereicht. Seit Abrahams Zeiten bot man Gästen an, ihnen die Füße zu waschen. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Das war so eine Geste der Wertschätzung. Wie gesagt, damals waren sich die Menschen einfach näher, als sie es heute sind. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Hätte nicht müssen. Sie aber salbte sogar seine Füße. Und das nicht mit billigem Olivenöl, wie üblich. Das Salböl, so eine Mischung aus Nade und Myrrhe, ist Ausdruck ihrer unendlichen Liebe. Und ihre Tränen sind eine Mischung aus Liebe und Dankbarkeit. Und jetzt bittet Jesus Simon um Aufmerksamkeit. Er stellt die Frage, siehst du diese Frau? Nimmst du sie wahr? Und wenn ja, was nimmst du wahr? Siehst du jetzt nur so ihre verheulten Augen und die ölverschmierten Haare? Oder siehst du auch das, was dahinter steckt? Siehst du, dass es eine bekümmerte Frau ist? Eine, die etwas auf der Seele mit sich herumträgt? Siehst du ihre Schulden? Diese 500 Denare im übertragenen Sinne. Siehst du ihre Reue und siehst du auch ihr Vertrauen zu mir? Nimmst du das wahr, was hier eigentlich gerade vor sich geht? Versuch doch, lieber Simon, diese Frau mal unabhängig von dem zu sehen, was die Leute über sie erzählen. Versuch doch mal, diesen Menschen so zu sehen, wie Gott ihn sieht. Simon glaubt die Vergangenheit der Frau zu kennen. Jesus dagegen kennt die Vergangenheit der Frau, und zwar vollständig. Weißt du, wenn jemand verhaltensauffällig ist, dann hat das immer etwas mit seiner Vergangenheit zu tun. Was denkst du, wenn du jemanden siehst, der die Schule abgebrochen hat, der gewisse Freundschaften abgebrochen hat, der die Fingernägel abgebrochen hat? Gibt ja manch einen, den man rein äußerlich ansieht, dass er irgendwie am Leben gescheitert ist. Da kann man sich's leicht machen und man kann diese Person einfach abstempeln, wie bei der Post, kann ich nicht leiden. So einen Stempel haben wir dabei, kann ich nicht leiden. Und dann gucken wir uns nach anderen Leuten um, mit denen wir Umgang pflegen wollen. Kann man machen. Oder du kannst dir auch wieder bei der Post die Mühe machen, einfach mal ihren Absender herauszufinden. Wo kommt dieser Mann oder diese Frau, wo kommt diese Person her? Und warum ist sie so, wie sie ist denn geworden? Zu viele Menschen sind in kaputten Familien aufgewachsen. Zu viele hatten schlechte Vorbilder, schmerzhafte, traumatische Erlebnisse. Viele leiden entsprechend an Unsicherheit. Das merkst du, wenn dein Gesprächspartner dir nicht in die Augen gucken kann. Da merkst du, da ist auf der einen Seite etwas, was er verbergen möchte. Auf der anderen Seite traut er sich aber, das nicht auszusprechen, weil es vielleicht dann doch wieder irgendwie an die Falschen geraten könnte. Und man redet dann darüber. Es gibt viele, die überempfindlich sind, viele, die mangelndes Selbstvertrauen aufweisen. Viele haben mit Jähzorn zu kämpfen, mit Hemmung, mit Züchten und vielen anderen Problemen. Ich habe eine Jugendfreizeit geleitet mit einigen, naja, sagen wir mal, ungezogenen Teenagern. Meine Freizeitteilnehmer waren immer im Alter zwischen 14 und 17 Jahren, ein sehr spannendes Alter. Und es waren sehr unterschiedliche junge Leute bei den Freizeiten dabei. Und über diese Gruppe haben sich gewisse Senioren, die auf demselben Gelände Erholung gesucht haben, haben sich beschwert. Und da musste ich sie mal aufklären, dass manche aus der Gruppe nicht aus wohlbehüteten Verhältnissen kommen, dass manche aus Kinderheimen dann im Sommer auf unseren Sommercamps dabei waren, dass einer Kontakt zum Frankfurter Drogenmilieu hat und dass ein Junge mit ansehen musste, wie der Vater die Mutter erschossen hat. Und dann wurde es plötzlich ganz still, als ich sagte, wie froh ich darüber bin, dass diese Jugendlichen hier auf dieser Freizeit etwas von Jesus, dem Heiland, erfahren. Dem, der verletzte Seelen wieder gesund machen kann. Dem, der Hoffnung vermittelt. Der uns eine Sicht weitet bis in die Ewigkeit, dass wir als Kinder Gottes geliebt und angenommen sind und bei ihm vor dem Gericht Gottes, von dem wir auch vorhin gesungen haben, bestehen werden, sie einzuladen zu wirklich echtem Leben, ganz unabhängig von den Nachteilen, die sie hier in dieser Welt erfahren haben. Und dann bat ich diese älteren Christenleute, für diese jungen Menschen zu beten, statt über sie zu schimpfen. Unsere Welt ist in einem schlechten Zustand und besteht aus unzähligen, bedauernswerten Menschen. Natürlich ist es anstrengend, sich auf jeden vorbehaltlos einzulassen, auch als Christ. Das Leben ist einfacher, wenn wir so unsere Schubladen parat haben. In eine Schublade, da gehören die Junkies rein, die sich da bei den Drogen nicht zurückhalten können. In eine andere Schublade gehören die Behinderten rein. In eine weitere Schublade die Flüchtlinge, die kommen und unsere Gesellschaft überfremden. Wir behandeln Ausländer oft wie Aussätzige. Andersgläubigen trauen wir nicht. Sünder meiden wir. Das ist jenes Klassendenken, wie es schon die Pharisäer beherrschten. Wenn aber erstmal die Liebe Gottes in dein und in mein Herz ausgegossen ist, dann fangen wir an, Menschen mit anderen Augen zu sehen, nämlich mit diesen Augen Gottes, mit liebenden Augen. Dann sind wir in der Lage, Menschen anzunehmen und eine völlig neue Gesellschaftsform zu beginnen. Viele Muslime sind nicht zuletzt deshalb gezwungen, dem Islam zu folgen, weil es kaum jemanden gibt, der ihnen von Jesus erzählt. Heute Abdul, als ich so am Straßenfegen war, auf der anderen Seite der Hecke, auf der einen Seite gekerchert, auf der anderen gefegt, ging Abdul vorbei und wir sprachen so kurz, wie wir das eigentlich immer samstags machen, wenn ich samstags mal zu Hause bin, dann fege ich die Straße. Also ein Grund, warum ich im Reisedienst bin, dass ich das nicht jeden Samstag machen muss, aber ab und zu trifft es mich dann doch und immer kommt Abdul. Und zwar gehen sie zum Lidl und dann mit einem vollen Einkaufswagen, den schieben sie dann nach Hause und dann geht Abdul wieder mit dem leeren Einkaufswagen zurück, bringt den hin und dann kommt er wieder zurück. Also ich habe 4 Begegnungen beim Straßefegen mit Abdul. Und als er den Wagen zurückbrachte, sprachen wir kurz miteinander und dann stellten wir fest, dass wir fast gleich alt sind. Und also die Jüngsten sind wir halt nicht mehr, die Ältesten auch nicht. Aber und dann sagte er, Hauptsache gesund. Und da habe ich ihm erstmal zugestimmt. Aber ich wusste ja, der kommt gleich nochmal wieder. Und kurz drauf, 2-3 Minuten später, der Lidl ist gleich so schräg gegenüber, sag ich, Abdul, komm mal rüber. Gesundheit ist wichtig, habe ich gesagt. Aber das Wichtigste ist nicht Gesundheit. Das Wichtigste ist Errettung. Dass wir oben ankommen. Dass wir mit Gott versöhnt sind. Das hat ihn nachdenklich gemacht und wir haben noch kurz geredet. Das ist einer, bei dem wir versuchen, ein bisschen Vertrauen zu bekommen und immer wieder mal so ein Saatkorn fallen zu lassen. Ein Pakistani, einer, der dem Islam folgt, aber der nicht glücklich ist. Viele Muslime sind gezwungen, dem Islam zu folgen, weil niemand ihnen von Jesus erzählt. Und viele Frauen, wie hier in der Geschichte, sind auch zu dem gezwungen, was sie tun. Sie können oft für sich und ihre Kinder nur durch Prostitution an Geld herankommen. Viele gehen auf den Strich und werden nach Strich und Faden ausgebeutet, besonders als Migrantinnen. Siehst du das, Simon? Und das ist das, was ich dir, der du Christ bist, und ich weiß ja, dass bei so den ersten Abenden einer Zeltwoche vorwiegend Gläubige aus den Gemeinden die Reihen füllen, das ist schon auch das, was ich dir als Christ aufs Auge drücken und unter die Nase reiben und vor allem in den Mund legen will, dass du davon redest und Mut bekommst, Menschen mit den Augen Gottes zu sehen und mit dem Mund Gottes anzusprechen. Die Geschichte hier im Wohnzimmer von Simon zeigt jedenfalls, dass Jesus nicht nur bei frommen Leuten Kaffee trinkt, sondern dass er Freund von Zöllnern und Sündern ist. Und du? Bist du ein Simon der Pharisäer? Fehlt es dir aufgrund von Arroganz an Liebe? Warst du bisher wenig dankbar und hast wenig geliebt, so wie Jesus das im Text gesagt hat, wer wenig vergeben bekommen hat, der liebt demzufolge auch wenig. Oder bist du ein Simon Petrus, also einer aus dem Kreis der Jünger von Jesus, der, nachdem Jesus dann zum Himmel aufgefahren war und nachdem Pfingsten stattgefunden hat, um nochmal so im Kirchenjahr zu bleiben, der kulturelle Grenzen überschreitet, um Menschen die frohe Botschaft von Jesus zu bringen, der gerade diese Unterschiede aufhebt und vorbehaltlos auf jeden Menschen zugeht, weil die Liebe Gottes und die Botschaft vom Kreuz von Jesus jedem Menschen gilt. Lebst du also selbst aus dieser Botschaft heraus? So, das kann sein, du bist dieser Simon oder findest du dich eher in dieser Sünderin wieder? Hast du Liebe bisher mit Hurerei verwechselt? Oder bist dir anderer Verfehlungen bewusst? Manche haben ja nur deshalb ein so gutes Gewissen, weil sie so ein schlechtes Gedächtnis haben. Weil das, was vor Wochen war oder vor Monaten oder sogar vor Jahren, nicht mehr relevant erscheint. Da ist Gras drüber gewachsen. Dann hat man ein gutes Gewissen. Redet ja niemand mehr drüber. Aber eine Rechnung ist nicht beglichen, indem dass ich sie wegschmeiße. Die Frau in der Geschichte hier hat unter ihrer Schuld gelitten. Und noch mehr leidet Gott unter unserer Sünde. Er kann es nicht mit ansehen, wie wir daran kaputt gehen. Und eben auch am Ende nicht bestehen können, wenn unser Leben nämlich mal vorbei ist, das nicht mehr als ein paar Jahrzehnte umfasst. Und wir dann vor Gott, dem Richter, stehen und mit unserer Sünde eben keinen Zutritt haben bei dem Heiligen. Jesus lässt sich hier von einer Frau anfassen und küssen, die auf dem Strich geht. Ihm wendet sich eine Prostituierte zu, und zwar mit Haut und Haaren. Und Simon, dem missfällt, wie haarig es in seinem Haus zugeht, geht das Ganze gegen den Strich, weiß er nicht, was für eine Person das ist. Und dann zieht Jesus einen Strich unter das bisherige Leben der Frau. Ja, deine Sünden sind dir vergeben, sagt er. Die 500 Denare sind beglichen. Das ist der Grund ihrer hemmungslos dargestellten Dankbarkeit. Und es gibt nichts, was einen Menschen dankbarer machen kann, als zu wissen, das, was gewesen ist, ist vor Gott nicht mehr existent, weil Jesus am Kreuz, als er für uns gestorben ist, das ist Karfreitag, um das auch mal zu erklären, am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Alles das, was an Mist, an Verfehlungen in unserem Leben angefallen ist, wenn wir es zu ihm bringen, sagt er, ich nehme es auf mich und ich nagel es ans Kreuz und ich nehme die Strafe, das Gericht Gottes für deine und meine Sünden auf mich. Und so ist Jesus der Erretter geworden. Deswegen reden wir von dem Kreuz von Jesus und deswegen ist das abgebildet auf vielen Bibeln und auf vielen Kirchtürmen, weil Jesus am Kreuz alles gut gemacht hat. Und dann kam Ostern und Jesus ist auferstanden, er hat gesiegt und ist der, der nun die Tür zum Himmel aufgestoßen hat. Er ist an Himmelfahrt nach 40 Tagen, er hat sich ja 40 Tage, das sind 6 Wochen, den Jüngern nochmal gezeigt. Das war nicht irgendwie so eine Einbildung, war er es nicht, vielleicht haben wir verwechselt, ist gar nicht auferstanden. Die Jünger waren sich sicher, dass Jesus lebt. Die haben 6 Wochen haben sich davon überzeugen können. Und der Grund, warum sie so mutig da nach Pfingsten aufgetreten sind und im ganzen Mittelmeerraum nichts anderes zu sagen und zu predigen wussten als Jesus, den Auferstandenen. Als er dann an Himmelfahrt nach diesen 40 Tagen seine Jünger verließ, ging er zu seinem Vater zurück ins Vaterhaus in den Himmel und ließ die Tür hinter sich offen, sodass Zutritt für dich und mich da ist, dass wir über diesen Weg, den Jesus gelegt hat, zu Gott kommen können. Und wenn Sie bisher das so vermisst haben, ich spüre Gott nicht so, dann mag das daran liegen, dass da etwas vorgefallen ist, zwischen Ihnen steht. Das ist ja bei Menschen auch so, wenn da was gewesen ist und man nicht mehr miteinander redet, aufgrund von Schuld und einer beide vielleicht sogar ein schlechtes Gewissen haben und sich eben nicht mehr in die Augen schauen können. Gott ist ein heiliger Gott und der sieht nicht einfach so über Sünde hinweg. Das ist keine Bagatelle, das wird in diesem Text, in vielen anderen Bibeltexten thematisiert, weil es Gott so wichtig ist. Das steht im Weg. Das hat Jesus am Kreuz für uns bezahlt. Und wenn du an Jesus glaubst und betest, danke Herr Jesus, dass du auch für meine Sünden am Kreuz gestorben bist und ich bekenne dir, dass ich ein Sünder bin, dann kann es dir so gehen wie diese Frau, die voller Dankbarkeit Jesus zu Füßen sitzt und ihn dafür anbetet, dass er alles gut gemacht hat. Was mich dankbar und befreit leben lässt, ist die Tatsache, dass seitdem ich an Jesus glaube, ich mir dessen sicher sein kann, dass die Summe unter dem Strich meiner Schuldenaufstellung bezahlt ist, dass Gott nicht mehr daran denken wird. Stell dir mal vor, du erfährst an der Kasse deines Discounters, dass jemand für dich die Rechnung beglichen hat. Wow, nicht schlecht, gell? Moment noch, sagt der Filialleiter, auch Ihre Quittung von morgen ist schon bezahlt. Wie bitte? Ja, sagt er, jede Rechnung für alle Zeit ist bezahlt. Und da beugt er sich vor, übrigens auch die noch offene Rechnung vom letzten Monat, Sie wissen schon, hat sich erledigt. Kurzum, Sie sind vollends schuldenfrei. Was würden wir uns freuen, oder, wenn jemand für uns alle Rechnungen, irgend so ein Gönner, alle unsere Rechnungen übernommen hätte. Die Dankbarkeit der Frau zeigt, dass sie die Zusage der Vergebung angenommen hat. Denn wer etwas geschenkt bekommt, sagt Danke. Und ich will nicht alleine predigen, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, sondern ich möchte auch einladen, das anzunehmen. Denn wenn ich Ihnen ein Geschenk hinstelle und Sie nehmen es nicht, indem Sie sagen Danke, damit ist ja sozusagen die Schenkung dann auch abgeschlossen. Dann haben sie nichts davon. Wenn es nachher immer noch hier steht, haben sie nichts davon. Das heißt, wir sind aufgefordert, uns zu bekehren und die ganze Sache mit Jesus zu machen. Wir haben vorhin darüber gesprochen, es gibt über jeden Tag seit Jahrhunderten bereits so eine Tageslosung. Da wird ein Vers pro Tag aus einem großen Pool alttestamentlicher Bibelworte ausgewählt. Und über den heutigen Tag steht ein Bibelwort aus Psalm 51, wo es heißt, ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Ich hatte gar nicht gewusst bis heute Morgen, dass es Reime in der Bibel gibt. Psalm 51, Vers 15 ist so einer, kann man sich auch gut merken. Psalm 51, Vers 15, ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Es bestätigt mich, dass ich solche Bibeltexte meinen Vorträgen hier zugrunde lege. Es sind die Wege Gottes und es ist eine Lehre, die in der Bibel, also mit EH, nicht mit Doppel-E, die in der Bibel drin steht. Morgen haben wir das Thema Lernen. Und letztendlich geht es darum, dass sich die Sünder zu dir bekehren, dass sie ganze Sache machen und dass sie es dankbar annehmen. Und damit sind auch sie gemeint. Die Dankbarkeit der Frau zeigt, dass sie kommt und annimmt, was Jesus ihr dann am Ende noch einmal zusagt: Deine Sünden sind dir vergeben. Welch eine Zusage, deine Sünden sind. Stellen Sie sich vor, Sie könnten heute Abend hier rausgehen. Sie haben ganz bewusst ein Gebet gesprochen: Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und Sie könnten hier rausgehen mit einem guten Gewissen: Meine Sünden sind mir vergeben. Gott wird mir das am Ende nicht vorhalten. Ich bin jetzt ein neuer Mensch. Und bin errettet für Zeit und Ewigkeit. Das ist nicht mehr und nicht weniger das Angebot, das Gott Ihnen heute Abend macht. Was sich hier abspielt, das ist das Bekenntnis in dieser Geschichte einer Beschenkten zu Jesus. Und die hat es öffentlich gemacht. Das ist natürlich ein bisschen unangenehm, gell, wenn man hier bei so einer Veranstaltung eingeladen wird, es in irgendeiner Weise auch zu bekennen, zum Beispiel in diesen Gesprächskreis zu kommen. Da denken Sie, wenn ich mich da hinsetze, was sollen die anderen denken? Machen Sie sich nicht so viel Gedanken darüber, was die anderen über Sie denken. Die denken meistens über sich selbst nach, weniger über andere. Aber rauszutreten, die Frau hat jedenfalls keine Scheu gehabt, das vor anderen zum Ausdruck zu bringen, rauszutreten und sich auf die Seite von Jesus zu stellen, das bewundere ich viel mehr als solche, die sich so von der Masse wieder mit nach draußen ziehen lassen und am Ende bleibt doch alles so, wie es war. Ich komme zum Schluss. Geht es Ihnen schlecht? Ihre Beziehungen halten nicht. Es ist manchmal kaum auszuhalten. Dann halten Sie nicht den Mund und versuchen Sie das nicht irgendwie zu überspielen. Machen Sie sich und anderen nichts vor. In Sprüche 28, Vers 13 steht: Wer seine Sünden verheimlicht, dem geht es schlecht oder nicht gut. Doch wer sie bekennt und von ihnen lässt, über den erbarmt sich Gott. Die Bibel versichert uns, dass alles, was im Dunkeln geschieht, einmal ans Licht kommen wird. Zum Glück können wir selbst entscheiden, wann es ans Licht kommt. Hier in diesem Leben oder später einmal vor Gott. Wenn Sie hier im Gebet mit Gott über Ihre Sünden ins Gespräch kommen, dann brauchen Sie da nicht zu vertuschen, weil Gott weiß genau Bescheid, Sie selber wissen genau Bescheid. Was soll man denn da schönreden? Dann seien Sie doch einfach so ehrlich, wie Sie sind und sprechen Sie es aus. Dazu möchte ich Sie jetzt abschließend zu einem Gebet einladen. Damit nicht hinterher die Sünde ans Licht kommt, unvergeben und dann eben zum Gericht wird. Gott ist auch Richter. Auch das ist Teil des apostolischen Glaubensbekenntnisses, wenn Sie das bewusst vorhin hier diesen Text verfolgt haben. Und das dürfen wir nicht verschweigen. Das ist eine ernste Angelegenheit. Und jeder Mensch hat in seinem Leben Gelegenheiten umzukehren und die Versöhnung in Jesus Christus in Anspruch zu nehmen. Für Sie mag das heute eine einzigartige Gelegenheit sein. Weichen Sie dem nicht aus. Ich möchte meine Vorträge jeweils abschließen mit einem Gebet. Ich möchte einige Worte an Jesus, von dem wir geredet haben, dann wollen wir auch zu ihm reden, richten, antworten sozusagen auf das, was wir in der Bibel gelernt haben. Und dann möchte ich ein weiteres Gebet anhängen, das Sie zu Ihrem Gebet machen können. Ich werde ein Gebet vorsprechen und werde jeweils eine Pause lassen. Und wenn Sie sich damit identifizieren können, dann beten Sie das einfach still in Ihrem Herzen nach. Es geht in diesem Gebet darum: Herr Jesus, ich bekenne dir, dass ich gesündigt habe. Und ich habe heute Abend gehört, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Und ich bitte dich um Vergebung. Nimm mir diese Schuld, diese Sünde weg. Und komm du jetzt in mein Leben. Ich will mit dir zu tun haben. Du sollst der Mittelpunkt in meinem Leben sein. Ich will dir von jetzt an nachfolgen. Das bedeutet Bekehrung. Den alten Weg zu verlassen, umzukehren und einen neuen Weg mit Jesus. Und zwar einen Weg, der ein Ziel hat, das Ziel der Herrlichkeit Gottes im Himmel einzuschlagen. Dazu sind Sie heute Abend eingeladen. Ich möchte Sie bitten, aufzustehen. Wir wollen vor Jesus sehr bewusst stehen, weil er es wert ist, dass wir vor ihm aufstehen. Und wir wollen miteinander beten. Und wenn Sie möchten, dann beten Sie das zweite Gebet in Ihrem Herzen mit. Herr Jesus, ich möchte dir sehr herzlich dafür danken, dass du Menschen vorbehaltlos liebst. Wir als Menschen sind ganz anders. Wir denken tatsächlich viel an uns. Und dieser Simon ist ein gutes Beispiel dafür, wie überheblich wir sein können. Das ist eine von vielen Sünden in unserem Leben. Und du weißt, was dem einen oder anderen, der heute Abend zugehört hat, noch durch den Sinn gegangen ist, als wir von Sünde gesprochen haben. Unser Gewissen ist manchmal schwer belastet. Und ich möchte dich bitten, für die, die sich dessen bewusst sind, dass es Dinge gibt, die zwischen dir und ihnen stehen, dass sie heute Abend diese Entschiedenheit an den Tag legen, umzukehren und sich von dir zu einem neuen Menschen machen zu lassen. Danke, dass du das zusagst. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat ewiges Leben. Danke, dass wir wissen dürfen, dass wenn unsere Sünden vergeben sind, wenn wir an dich glauben als den Erlöser, dass dann der Weg zum Himmel frei ist. Ewiges Leben in der Herrlichkeit bei dir, Herr Jesus. Ich persönlich freue mich drauf und ich würde so gerne auch heute Abend wieder einige mitnehmen auf diesem Weg. Wenn du dich anschließen willst und wenn du das Gebet jetzt mitsprechen möchtest, dann kannst du folgende Worte für dich persönlich beten. Danke, Herr Jesus, dass du heute Abend zu mir geredet hast. Und ich habe gemerkt, dass ich dich brauche. Ich habe gesündigt. Danke, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Bitte vergib mir meine Sünden. Reinige mich von all dem, was mein Gewissen belastet. Und komm du, Herr Jesus, jetzt in mein Leben. Du sollst der Mittelpunkt meines Lebens sein. Mein Herr, ich will dir von heute an folgen. Danke, dass du mich als Kind Gottes annimmst. Amen. Wir nehmen Platz. Wenn du dieses Gebet jetzt bewusst mitgesprochen hast oder wenn du Fragen hast, die dich davon noch abhalten, lade ich dich herzlich ein, nachher noch in diesen Gesprächskreis zu kommen. Es wird jetzt nicht mehr sehr viel im Programm passieren. Wir hören noch ein Lied und einige Abkündigungen. Und dann ist der offizielle Teil vorbei. Im linken Teil, da kann man noch ein bisschen gesellig zusammen sein. Man kann auch da ernste Gespräche führen. Hier möchte ich mich gerne nochmal Ihren Fragen stellen. Und möchte gerne auch anhand von 5 Punkten nochmal erklären, worum es geht. Wie man sich bekehrt und was es heißt, als Christ zu leben. Und wenn Sie das Gebet mitgesprochen haben, es geht auch darum, sich zu Jesus zu bekennen. Dann laufen Sie nicht einfach raus mit so einer vielleicht halben oder vagen Entscheidung. Vielleicht sind Sie auch ein bisschen überrumpelt worden mit dem Gebet und Sie haben gar nicht so ganz mitgekriegt, was Sie da alles nachgeredet haben. Kommen Sie nochmal. Ich möchte es nochmal erklären. Die Sache nochmal festmachen. Und wenn Sie möchten, auch gerne nochmal mit Ihnen persönlich beten. Ich möchte Ihnen gerne auch noch schriftlich was an die Hand geben, was einfach so zur Orientierung dienen soll. Ganz herzliche Einladung. Würde mich freuen, wenn schon so an einem der ersten Abende das Vertrauen da ist, dass wir auf diese Weise noch miteinander ins Gespräch kommen. Lassen Sie diese Entscheidung, die heute Abend vor Ihnen steht, nicht einfach so vorbeigehen oder diese Chance, diese großartige Möglichkeit. Euch nochmal herzlichen Dank, dass ihr uns nochmal ein Lied vorsingen wollt, ein Lied, das geeignet ist, das, was wir gehört haben, sich nochmal ein wenig setzen zu lassen, nochmal drüber nachzudenken. Und nach diesem Lied, nach einigen Ansagen, kommen Sie nach vorne und ich freue mich, Sie persönlich kennenzulernen. Wer schon gehen muss, morgen geht es weiter, freue mich, Sie morgen wiederzusehen. Es sind noch einige wichtige Themen auf unserem Programm. Gott segne Sie bei Ihren Entscheidungen, die anstehen.